Hallo, hallo zu einer neuen Folge von Immuseum. Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ich hier wieder eine neue Folge in den Immuseums-Podcast bringen kann. Und zwar zu einem Thema, das mich wirklich total fasziniert, und das ist die Donauinsel. Der Donauinsel ist nämlich eine Ausstellung im Wien-Museum gewidmet, die man sich noch bis zum 30. August anschauen kann. Also für alle Tage, die viel zu heiß sind in Wien oder die vielleicht dann doch verregnet sind, geht ins Wien-Museum, schaut euch diese Ausstellung an. Sie ist wirklich total spannend und auch sehr lustig, weil man ganz viele Fotos sieht aus diesen unterschiedlichen Bauphasen der Donauinsel, weil man was versteht über Stadtplanung und wie sich einfach dieses Wahnsinnsprojekt Donauinsel entwickelt hat. Man muss sich vorstellen, es gab im Jahr 1954 ein riesiges Hochwasser in Wien, und das war so ein bisschen der Auslöser, darüber nachzudenken, wie denn Hochwasserschutz für Wien ausschauen kann. Und erst 20 Jahre später hat man dann beschlossen, die Donau so zu regulieren, dass man diese Insel anlegt. Und dann hat es nochmal 16 Jahre gebraucht, um dieses Bauprojekt umzusetzen. Das war nicht alles immer so unumstritten. Ich lese euch noch ein Zitat aus der Kronenzeitung von 1973 vor. Die schrieb damals nämlich: Wer glaubt im Rathaus wirklich, dass Erholungssuchende zu kilometerlangen Fußmärschen bereit sind? Das Resultat wird eine Insel ohne Menschen sein. Tja, so kann man sich täuschen. Heute wird an heißen Tagen, so steht es in der Ausstellung geschrieben, die Donauinsel von bis zu 200.000 Menschen genutzt. 200.000 Menschen. Ich finde, das ist einigermaßen verrückt. Und über dieses verrückte Projekt Donauinsel habe ich mit der Kuratorin der Ausstellung, mit Martina Nussbaumer, gesprochen.
Mein Name ist Martina Nussbaumer, ich bin Kuratorin im Wien-Museum, bin Historikerin und Kulturwissenschaftlerin und habe eben für das heurige Jahr im Wien-Museum gemeinsam mit Ulrike Krippner vom Institut für Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur Wien und einem größeren Team eine Ausstellung über die Donauinsel kuratiert mit dem Titel Die Donauinsel, 21 Kilometer Freiraum.
Ja, und damit viel Spaß beim Gespräch und einen wunderschönen Sommer. Hallo Martina Nussbaumer, fangen wir mal damit an, einfach so kurz zu verstehen, welche Bedeutung die Donauinsel für die Stadt Wien heute hat.
Also ich denke, die Donauinsel ist heute einer der wichtigsten urbanen Freiräume und Grünräume in der Stadt. Das sieht man auch daran, dass es Schätzungen gibt, dass an heißen Sommertagen mehr als 200.000 Menschen pro Tag die Donauinsel nutzen, um da hier spazieren zu gehen, baden, fischen, grillen, Partys feiern, aber sich auch zurückziehen, lesen. Es gibt auch Obdachlose, die hier übernachten, Raves werden gefeiert, also unterschiedlichste Nutzungen. Und diese intensive Nutzung ist etwas, was man sich eigentlich während der Bau- und Planungsphase der Donauinsel, die ja ursprünglich als reiner Hochwasserschutz geplant war, jetzt gemeinsam mit der neuen Donau gar nicht vorstellen konnte, weil Wien auch bis ins Jahr 1988 eine schrumpfende Stadt war. Also Wien hatte 1988 zum Zeitpunkt, dass die Donauinsel fertig geworden ist, den niedrigsten Bevölkerungsstand im 20. Jahrhundert mit 1,45 Millionen. Seither ist die Stadt um mehr als eine halbe Million Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen, gerade auch um die Donauinsel, die neue Donau herum in den Stadtbezirken. Und spielt einfach heute eine enorme Rolle. Also 200.000 Menschen entspricht in etwa 10% der Wiener Stadtbevölkerung. Und das ist schon so mal ein faszinierender Ausgangspunkt für die Ausstellung gewesen, uns damit auch näher zu beschäftigen. Wie ist dieser Raum entstanden? Wie wurde er geplant und angelegt? Und dann aber auch nochmal genauer zu schauen, welche Rolle spielt er heute in der Stadt, sowohl als Grünraum, als ökologisches Habitat? Welche Rolle spielt er fürs Stadtklima, aber eben auch für ganz vielfältige Nutzerinnen und Nutzergruppen?
Hast du auch eine persönliche Verbindung zur Donauinsel? Lebst du schon lange in Wien?
Ist vielleicht die Frage. Ich lebe seit 2003 in Wien. Also ich habe vorher in Graz studiert und gearbeitet und auch ein Jahr in Edinburgh verbracht. Und bin eben seit 23 Jahren in Wien und muss gestehen, dadurch, dass ich selber in der Provinz aufgewachsen bin, dass ich am Anfang mit der Donauinsel ein wenig gefremdelt habe. Weil wenn man so klassische Naturlandschaft gewöhnt ist, ist es ja ein sehr, sehr eigenartiger Raum auf den ersten Blick, weil es einfach ein urbaner Stadtraum ist, der nicht nur so schöne Landschaft war zu diesem Zeitpunkt 2003, wo die Bäume und Sträucher auch noch nicht so hoch waren, wie sie jetzt sind, sondern Ecken und Kanten hat. Aber genau diese Ecken und Kanten fand ich auch immer schon interessant und mir hat immer fasziniert, wenn man zum Beispiel bei der Reichsbrücke mit dem Rad Richtung Süden fährt, wie viele unterschiedliche Stadtcommunities man da durchradeln kann, die die Insel auf ganz unterschiedliche Weise nutzen. Also angefangen bei den Skateboardern unter der Reichsbrücke, den Thai-Picknicks gleich nahe der Reichsbrücke. Dann fährt man jetzt vorbei bei ganz vielen Gruppen von Jugendlichen und jungen Menschen, die die unterschiedlichsten Ballsportarten spielen oder Scoop spielen. Man fährt vorbei bei diesen Outdoor-Fitnessstationen, wo Leute ihre Muskeln trainieren, und dann fährt man weiter Richtung Süden und nähert sich so langsam den FKK-Gebieten. Man trifft Fischer. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt, und das fand ich immer schon sehr faszinierend.
Das Spannende finde ich ja auch, dass sich diese Gruppen so Orte suchen, die dann auf eine gewisse Art auch ihnen gehören, habe ich fast das Gefühl. Also es gibt ja, du siehst ja immer die gleichen Gruppen an immer den gleichen Orten, oder? Also ich war zum Beispiel letztes Jahr zufällig sehr, sehr früh auf der Donauinsel, und da war so ein wunderschöner Baum, eh auch schon im FKK-Bereich. Das wusste ich noch nicht, dass das der FKK-Bereich ist. Und irgendwann kam dann eine ältere Dame dazu und war so, okay, was tun wir da? Wir haben quasi ihren Baum ihnen weggenommen. Man hat richtig gemerkt, wie die drum kämpfen, ihren Baum da zurückzuerobern, und wir haben uns dann eh mit ihnen angefreundet. Es war super, es war so ein nettes Gespräch, aber es war so eine Gruppe von eher so 80- bis 85-jährigen Frauen, die da ihren Sommer verbringen. Und weil wir zu früh da waren, haben wir sie wahnsinnig gestört in ihrem täglichen Bade. Ich weiß nicht, das ist ja nicht nur Baden, die haben ja wirklich eine Gruppe und ein soziales Gefüge da, das sich da an diesem Ort auch etabliert hat.
Also es gibt natürlich viele Gruppen, die sich bestimmte Orte aneignen, und natürlich gibt es da immer wieder auch kleinere Konflikte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht es sich ganz gut aus, weil die Donauinsel einfach so lang ist, sie ist 21 Kilometer lang und dadurch sehr viel Platz bietet.
Ihr habt ja in der Ausstellung auch so einzelne Porträts ganz am Schluss von einzelnen Personen, die so ein bisschen das repräsentieren, oder? Also diese unterschiedlichen Nutzungen und diese unterschiedlichen Verbindungen und persönlichen Geschichten, die Leute mit dieser Donauinsel verbinden und wie sie sich zusammenfinden. Also das war schon auch ein wichtiger Teil der Ausstellung, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja, genau. Also, und uns war es auch wichtig, einfach diese Nutzerinnenvielfalt zu zeigen. Also ich denke, es gibt in Wien wenige Orte, die von so diversen Gruppen der Stadtgesellschaft gleichzeitig genutzt werden wie die Donauinsel. Also Menschen jeglichen Alters, jeglicher Bildungsschicht, jeglicher nationaler oder ethnischer Herkunft haben da ihren Platz. Und wir haben versucht, da ein paar Porträts rauszuziehen und eben 12 Nutzerinnen und Nutzer porträtiert. 2 davon sind auch Menschen, die auf der Insel arbeiten und sorgen dafür, dass die Insel quasi im Alltag funktioniert. Das war zum einen ein muttersprachlicher Grillmeister, der im Auftrag der Stadt Wien ein bisschen nach dem Rechten schaut auf den Grillplätzen. Also man muss sich vorstellen, gerade in der Brigittenauer Bucht können an heißen Tagen einmal über 10.000 Leute grillen. Und er ist da jemand, der dann schaut, wo könnte es zu Konflikten kommen, und schaut Konflikte schon zu schlichten, bevor die überhaupt ausbrechen können. Uns war es wichtig, in der Ausstellung einfach unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Nutzerinnen vorzustellen, auch wenn es uns auch klar ist, dass man in 12 Porträts nur einen ganz kleinen Ausschnitt erzählen kann. Aber das reicht eben von blinden Triathleten, der die Donauinsel zum Sporttraining nutzt und erklärt, warum sich die Donauinsel besonders gut als Trainingsort für blinde Menschen eignet. Das geht über Skaterinnen, Graffiti-Sprayer, über Leute aus Pakistan, die hier Cricket spielen. Und ein Porträt, das ich besonders schön gefunden habe, war das Porträt einer 75-jährigen Dame, die in den 80er Jahren aus dem Iran nach Wien geflüchtet ist und an der Neuen Donau das Nacktbaden entdeckt hat. Und sie erzählt so im Interview, dass es circa 10 Tage gebraucht hat, bis sie sich getraut hat, den Bikini fallen zu lassen, aber dann hat sie sich ganz frei gefühlt. Und das fanden wir so eine schöne Geschichte einer doppelten Befreiung, einer politischen, einer körperlichen Befreiung, die auch ein bisschen so das gängige Klischee, wer badet nackt auf der Insel, bricht und erweitert. Und solche Perspektiven waren uns wichtig. Wir haben die Leute auch immer gebeten, uns ein Objekt zu nennen, das sie immer auf der Insel mitnehmen, und das dann ausgestellt. Es kommen auch Fischer zu Wort, ein anonymer Cruiser, der die Donauinsel als Sexort nutzt, kommt zu Wort. Also wir haben versucht, so Aktivitäten, Herkünfte, Altersgruppen zu streuen. Auch eine Schülerin vom Schulschiff erzählt, was es heißt, so direkt an der Neuen Donau auf die Schule zu gehen und dort die Freizeit zu verbringen. Also auch das war eine Perspektive, die uns wichtig war.
Lass uns mal über diese Baugeschichte sprechen von der Donauinsel, weil an sich ist das ja, ich weiß nicht, aus heutiger Sicht ist das quasi unvorstellbar, dass man so ein Riesenprojekt angeht wie die Donau umzugraben und dann etwas zu schaffen, was kilometerlange Freizeitanlagen ohne Konsumzwang bedeutet. Wo sollte man beginnen, wenn man verstehen will, wie das überhaupt möglich war, dass die Donauinsel gebaut wird?
Dazu muss man zeitlich weit zurückgehen, also auf alle Fälle bis ins späte 19. Jahrhundert und in die Zeit der ersten Donauregulierung. Also Wien war ja seit der frühen Neuzeit von Hochwassern immer wieder bedroht. Also je stärker die Stadt begonnen hat, am Fluss zu siedeln, desto stärker war das Thema Hochwasser natürlich ein Thema. Und es gab schon in der frühen Neuzeit so leichte Versuche, den Fluss in den Griff zu bekommen mit Pfahlbauten, mit Dämmen. Aber erst im späten 19. Jahrhundert kam es zur sogenannten ersten Wiener Donauregulierung. Da wurde in den Jahren von 1870 bis 1875 gebaut und damals wurde die damalige Donau, die quasi als Hauptarm noch die alte Donau hatte und noch mäandernde Nebenflüsse hatte, in das heute bekannte Flussbett, gerade Flussbett gezwungen und parallel hat man dazu ein ca. 475 Meter breites und ca. 20 Kilometer langes Überschwemmungsgebiet angelegt, das eben nicht bebaut werden durfte und im Hochwasserfall die Wassermassen aufnehmen sollte und auch der Regulierung der Schifffahrt dienen sollte. Und dieses Überschwemmungsgebiet war dann die Grundlage für die zweite Wiener Donauregulierung in Form von Donauinsel Neuer Donau im 20. Jahrhundert. Es hat sich schon rasch gezeigt, dass dieser Hochwasserschutz nicht ausreicht, zwar die Lage verbessert hat, aber es gab weiterhin große Hochwässer, die zu extremen Schäden geführt haben. Und ein besonders großes Hochwasser fand dann im Jahr 1954 statt. Das stand dann wieder einmal am Handelsquai, das Wasser 1,5 Meter hoch, in der Welistraße 1,5 Meter. Die Energieversorgung in den Bezirken war bedroht und da hat man sich dann entschieden, jetzt wirklich eine zweite Form der Donauregulierung, einen neuen Hochwasserschutz in Angriff zu nehmen. Und zwar eben genau auf diesem Areal des alten Überschwemmungsgebiets.
Was ich in der Ausstellung so spannend finde, ist, dass ihr zeigt ja quasi diese Bilder von der Donauregulierung. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das beginnt, aber irgendwie 1100 irgendwas, glaube ich sogar. Oder nein, beginnt es also nicht so früh, aber es beginnt irgendwie so, es gibt so quasi so Landkarten, die sich dann immer überlagern, wo immer gezeigt wird, wie die Donau fließt.
Genau, da geht es um die Veränderung des Donauraums an sich, ja, und leichte Eingriffe natürlich schon, Regulierungseingriffe, aber so der Haupteingriff, der dann halt für unsere Geschichte wirklich zentral war.
Genau, und das sieht man dann auch auf einmal so, weil ich hab dem zugeschaut und habe irgendwie gemerkt, okay, jetzt beginnt die Donau sich zu formen, so wie man sie kennt und dann, nein, doch nicht, weil dann wird es wieder doch anders und dann, jetzt beginnt es und dann so, nein, doch nicht und auf einmal gibt es so wirklich so Kabums, eben 1870, 1875, wo man wirklich versteht, okay, jetzt ist was passiert, jetzt ist diese Donau als Arm so angelegt worden, wie man sie halt kennt oder wie dieses Bild, das man hat. Und gleichzeitig gibt es dann überall diese historischen Bilder rundherum, wo man von früher noch, also vor dem 20. Jahrhundert, Hochwasser sieht, wo wirklich auch im ersten Bezirk die Stadt einfach überschwemmt war. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass das Hochwasser in Wien so eine Riesenrolle gespielt hat vor dem 20. Jahrhundert.
Ja, also es ist halt immer das Problem, wenn eine Stadt an einem Fluss siedelt, der noch eben eine sehr meandernde Flusslandschaft hat, die hat sich auch nach den Hochwässern immer wieder so leicht verändert. Und also das ist halt immer das Risiko der Stadt. Je näher man am Wasser siedeln will, je näher man an den Hafenanlagen sein will, Schifffahrtsinteressen, Handel spielen da eine wichtige Rolle, desto gefährlicher wird es halt.
Und dann gibt es auch so eine Erklärung in diesem Raum, dass auch ein Grund dafür war, dass die Donau so angelegt worden ist, wie sie angelegt worden ist, für den Schifffahrtsverkehr. Also dass Hochwasserschutz quasi ein Thema war und gleichzeitig die Möglichkeit mit Schiffen an Wien anzulegen und die Donau zu regulieren, damit es den Schiffen entsprechen kann.
Genau, eben weil die Hochwasser natürlich den Flussstand verändern und Schifffahrt natürlich auch stabile Flussstände erfordert.
Ja, und da habe ich mir auch gedacht, das ist so verständlich aus der heutigen Zeit, aber auch so seltsam, immer wieder in die Geschichte zu gehen und zu verstehen, okay, es braucht dann immer so wirtschaftliche Interessen, die vielleicht mehr sind als nur den Schutz der Menschen, Schutz vor Hochwasser, keine weniger Katastrophen, sondern es braucht gleichzeitig auch so ein wirtschaftliches Interesse dazu, damit das passiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil wir im 20. Jahrhundert, also mit diesem neuen Hochwasserschutz, gibt es dann auf einmal diese Gegenbewegung. Es gibt diese riesen Donauinsel, wo dann so ein Freiraum und so eine konsumfreie Zone eben geschaffen wird. Und es hat ja viele Auseinandersetzungen davor gegeben, was dort passieren soll auf dieser Donauinsel, die ja eben auch Hochwasserschutz oder ein notwendiger Hochwasserschutz war. Kannst du so ein bisschen nur erzählen, wie groß die Diskussion war und welche Ideen es überhaupt gegeben hat, was mit dieser Insel passiert, die ja ein irrer Aufwand war zu bauen und dann zu sagen, okay, bitte nutzt den jetzt, um zu angeln, nackt zu baden, euch zu treffen, eine Party zu feiern.
Es war ein sehr langer Prozess. Also als man in den 50er Jahren über eine neue Form des sogenannten totalen Hochwasserschutzes für Wien nachgedacht hat, war es wirklich in erster Linie ein wasserbautechnisches Projekt. Da gab es mehrere Varianten, bauliche Varianten, die diskutiert worden sind. Die Variante, die sich dann durchgesetzt hat und 1969 auch im Wiener Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ gegen die Stimmen von ÖVP, die eine andere Variante bevorzugt hätte, beschlossen wurde, war eine Variante, die im Ingenieursbüro von August Zottel ausgearbeitet worden ist und die vorgesehen hat, eben ein Entlastungsgerinne zu graben, das eben die überschüssigen Wassermassen im Hochwasserfall aus der Donau quasi abfedern kann und mit dem Aushub für dieses Entlastungsgerinne die Donauinsel anzulegen oder eine Insel, damals hat sie noch nicht Donauinsel geheißen, anzulegen, also eine Art Damm, auch mit sehr steilen Böschungen. Das hat einfach den Grund gehabt, dass man kostengünstig und auf kurzem Weg das Aushubmaterial aufbringt. Also eigentlich ging es primär um den Bau der neuen Donau, nicht primär um die Insel, auch wenn die auch eine gewisse Dammfunktion hat. Also wir sind da 69, es ist noch ein wasserbautechnisches Projekt. Es gab schon vorher magistratsintern Überlegungen, wie könnte das ausgestaltet werden? Soll man das zum Teil bebauen? Nicht zuletzt, um auch die hohen Kosten für dieses Projekt zum Teil wieder reinzubringen. Soll es als Freizeitareal ausgestaltet werden? Soll es Teil des Wiener Wald- und Wiesengürtels werden und grün bleiben? Also das war damals noch nicht ganz klar und Gegenstand einerseits politischer Diskussionen, Expertendiskussionen. Es gab auch Ängste in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung hat mit dem Bau der Donauinsel und der neuen Donau auch das alte Überschwemmungsgebiet verloren, das ein wichtiges Freizeitgebiet für die Wiener Bevölkerung auch war. Die haben sich das, auch wenn es nicht bebaut werden durfte und eigentlich nicht zur Nutzung gedacht war, einfach für ganz viele Nutzungen angeeignet, ob das Fischen, Baden, Kühe weiden, Nacktbaden, politische Treffen, erotische Treffen waren. Und da gab es viel Traurigkeit auch, dass dieses Areal verschwindet, weil man auch noch nicht absehen konnte, wie wird dieses neue Areal konkret ausgestaltet. Es gab auch Bedenken, dass sich das negativ auf den Wasserspiegel in der Lobau auswirkt. Also es war so die Gemengelage der Diskussionen, die auch eben nach dem Baubeschluss nicht abgeebbt sind. Im Gegenteil, also Donauinsel war auch Thema zweier Wahlkämpfe in Wien, 69 und 73. Und wir haben jetzt die Situation, dass einerseits 1970 die Bauarbeiten starten für dieses Gerinne, man beginnt diese Insel aufzuschütten, aber die Ausgestaltung noch immer unklar ist. Und in dieser Situation schreiben Stadt und Bund einen Gestaltungswettbewerb aus, Wien an die Donau. Man macht diesen Wettbewerb auch noch einmal weiter auf und sucht wirklich stadtplanerische Ideen für die Gestaltung des ganzen Donauraums. Ein Wettbewerb, der von 1973 bis 1977 in zwei Stufen stattgefunden hat. Man kann sich jetzt vorstellen, dass dieser Wettbewerb unter großem Druck war, weil die Bagger sind schon gefahren. Mhm. Zugleich mussten eben die Ergebnisse aus dem Wettbewerb möglichst rasch hineinfließen. Und ganz interessant ist, dass in der ersten Wettbewerbsphase von den 45 Einreichungen noch 44 eine teilweise Bebauung der Donauinsel vorgesehen haben, weil gerade viele Architekten dieses Wettbewerbsmotto Wien an die Donau, es ging ganz stark auch darum, wie kann man diese beiden Stadtteile links und rechts der Donau, die durch Überschwemmungsgebiet und Donau auch städtebaulich sehr getrennt sind, verbinden. Das haben viele Architekten versucht, über bauliche Spangen, vor allem über die Brücken, zu lösen. Und nur ein einziger Vorschlag eines Landschaftsarchitekten Gottfried Hans Jakob hat eine Nichtbebauung vorgesehen. Der ist auch später dann in der zweiten Wettbewerbsphase, wie dann langsam der Schwenk in Richtung Nichtbebauung erfolgt ist, als Landschaftsarchitekt hinzugezogen worden. Aber wir haben jetzt eben die Situation, dass in der ersten Wettbewerbsphase wir noch immer starke Bebauungspläne haben und dass dann erst in der zweiten Phase ein langer, weiterer öffentlicher Prozess ist, ein langer Prozess von Diskussionen in der Jury. Wie geht man jetzt mit diesen Vorschlägen um? Und 1975 entscheidet sich dann die Jury für die Nichtbebauung und für die Ausgestaltung als Grün- und Freiraumareal.
Weißt du, warum sie das dann schlussendlich tut?
Es waren sicherlich ganz, ganz viele Gründe, die dafür gesprochen haben. Also es gab auch, es gab in der Verwaltung Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, die aufkeimende Umweltbewegung, also so frühe Vorläufer der Umweltbewegung spielen da hier sicher auch rein. Also generell haben wir so eine Veränderung des gesellschaftspolitischen Umfelds von den 50er Jahren bis in die 70er Jahre. Also wir starten da noch sehr in so ein technokratisches, funktionales Projekt. Und in den 70ern beginnt dann auch langsam mehr Bewusstsein für die Bedeutung alter Aulandschaften zu entstehen, für die Frage, wie kann man Elemente dieser alten Aulandschaft auch hier übertragen. Man musste natürlich auch mit den Bedenken der Bevölkerung umgehen, die verliert da ihr ein Freizeit- und Erholungsareal. Das war natürlich auch in der Legitimation des Projekts in der Bevölkerung etwas, was der Allgemeinheit zugutekommt, natürlich sicher leichter zu argumentieren als eventuell private Bauprojekte. Also es sind ganz, ganz viele Diskussionen, die wir auch im Detail alle gar nicht rekonstruieren können, und viele kleine Schritte, wo man auch in Expertenbegehungen gesehen hat, was für Qualitäten dieses Areal naturräumlich hat und wie wichtig das eigentlich eben auch als Grünraum wäre.
Mhm. Das habe ich jetzt sehr spannend gefunden, dass du sagst, dass sich in dieser langen Bauphase von dem ersten Beschluss, sowas machen zu müssen, bis zur Eröffnung der Donauinsel auch politisch sehr viel verändert. Also, dass man eigentlich an dem Projekt und an der Entwicklung des Projekts auch sieht, was sich in der Zeit oder in der Politik der Zeit tut. Also, dass die ursprüngliche Idee oder der ursprüngliche Plan von diesem Bauprojekt sich natürlich auch damit mit der Zeit mitverändert. Was total spannend ist, dass sowas überhaupt möglich ist, während es nämlich schon gebaut wird.
Also das war sicher auch eine Qualität der Stadt, dass sie damals diesen Prozess geöffnet hat, also nicht verwaltungsintern alles entschieden hat, sondern wirklich eine Jury beigezogen hat, Experten beigezogen hat und da hier einen eigenen Prozess aufgesetzt hat. Also wir sind hier zwar noch lange vor Bürgermitbestimmung, aber es war ein erster Schritt an Eröffnung einer Planung. Und wie gesagt, es gab durchaus schon auch stadtintern Überlegungen in Richtung Freizeitareal vorher. Also so die Insel komplett zu verbauen, haben nur wenige im Sinne gehabt. Also Freizeitflächen waren immer schon auch mitgeplant, aber eben die, soll es partiell verbaut werden oder gar nicht, war eben lange unklar. Und was, glaube ich, auch eine wichtige Entscheidung war für die weitere Entwicklung der Donauinsel, die, glaube ich, auch deswegen so gut funktioniert, weil sie einfach über weite Strecken konsumfrei nutzbar ist, war auch die Entscheidung, eben hier keine privaten Vereinsflächen zu errichten, sondern wirklich möglichst viel konsumfreie Areale zu schaffen.
Es macht einen so nachdenklich, finde ich, wenn ich das Gefühl habe, so, ich weiß nicht, ob das heute passiert, aber vielleicht wird es heute wieder passieren, oder? Das ist jetzt so eine stadtplanerische Frage, weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst.
Das ist schwierig, da kann ja auch nur Hypothesen machen. Also ich glaube, dass so ein Projekt heute schon vielleicht so schwierigere Vorzeichen hat, weil in der wachsenden Stadt einfach der Druck auf Grund und Boden und die Verwertung von Grund und Boden viel stärker geworden ist. Also wir haben natürlich auch seither in der Stadt, es gibt auch nicht mehr so große freie Flächen, aber nicht mehr die Entwicklung von so großen Grünraumarealen. Fragen von Umweltverträglichkeitsprüfungen werden heute wahrscheinlich auch wichtige. Also es ist schwer zu sagen. Mhm. Also einerseits denke ich ja, also absolut wieder möglich, aber es braucht genauso einen politischen Willen und Möglichkeiten der Umsetzung.
Mhm. Was ich auch super spannend gefunden habe in der Ausstellung zu verstehen, ist, dass diese Frage von wie ist das auch ein ökologisches Gebiet, das von Tieren aller Art genutzt werden kann, erst sehr, sehr spät in diese Projektplanungsphase mit einbezogen worden ist. Jetzt hast du das eh auch schon erzählt, es gab so politische Umwälzungen, es gab ein politisches Umdenken, es gab eine aufstrebende Umweltbewegung. Kannst du trotzdem noch ein bisschen was dazu erzählen, wie der ökologische Gedanke dann plötzlich Eingang findet in die Planung von dieser Donauinsel? Weil aus heutiger Sicht hat man ja das Gefühl, das ist ein riesen Grünraum, da gibt es auch Füchse, da gibt es Hasen, da gibt es, ich weiß nicht wie viele Sorten an Tieren, die da ihren Lebensraum haben. Dabei ist die Donauinsel vielleicht auch gar nicht so ökologisch so wertvoll, wie man das denken könnte vielleicht.
Die Donauinsel ist heute durchaus ein wichtiges Habitat für Pflanzen und Tiere geworden und auch in einer späten Phase gezielt in die Richtung weitergeplant worden. Also ganz am Anfang der Planungen haben ökologische Fragen eben kaum eine Rolle gespielt. Es gab dann viele Leute innerhalb des Projekts, aber auch außerhalb, die gekämpft haben dafür, dass die letzten Auwaldreste aus dem alten Überschwemmungsgebiet, also noch aus der Zeit vor der ersten Donauregulierung, in den Bau der Donauinsel reguliert werden, weil ursprünglich war der Plan, die ganz zuzuschütten, wie im Fall des Toten Grunds im Süden der Donauinsel, der heute als Naturschutzgebiet in die Donauinsel integriert ist. Also es gab hier Umdenken. Nicht zuletzt auch durch Ereignisse wie zum Beispiel die Besetzung der Hainburger Au Anfang der 80er Jahre, also wo so wieder die Bedeutung von Ökosystemen wie Aulandschaften und die Bedeutung der Tier- und Pflanzenhabitate wichtiger geworden ist. Und man hat dann auch in der Schlussphase des Baus auf der Donauinsel begonnen, einerseits so zufällig entstehende Gewässerhabitate, Teiche irgendwie zu belassen und auszubauen, und hat auch künstliche Gewässerhabitate angelegt, um hier wieder so quasi eine Ausgleichsfläche für vor allem Amphibien, Libellen zu schaffen, um hier ein bisschen abzufedern, diesen Verlust der alten Aulandschaften. Und da gezielt auch pflanzliche Maßnahmen gesetzt und bauliche Maßnahmen gesetzt und das über die Jahre erweitert. Und mittlerweile, also hat die Donauinsel wirklich eine erstaunliche Biodiversität. Es gibt 136 Wildbienenarten, die hier leben, über 30 Libellenarten. Es ist ein wichtiger Lebensraum für Amphibien, und man hat auch sehr gezielt in Form sogenannter Trittsteinbiotope dafür gesorgt, dass Tiere von den Auen nördlich von Wien über die Donauinsel in Richtung Auen im Süden von Wien, also Nationalpark Donauauen, wandern können. Und das funktioniert über ganz gezielte Bepflanzungsformationen, da ganz gezieltes Pflegemanagement, wo steht dann die Wiese hoch, wo wird gemäht. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Austarieren von Interessen. Die Nutzerinnen und Nutzer haben immer ganz schön gemähte Wiesen, wo sie ihre Liegetücher ausbreiten können. Tiere und Pflanzen haben andere Bedürfnisse. Also Insekten brauchen dann mal ein bisschen stacheligere Disteln oder höher wachsende Bäume. Und das ist also ein sehr ausgefeiltes System, dass sich das beides nebeneinander ausgeht.
So wie ich das verstanden habe, war das auch viel Learning by Doing, weil man in der Zeit, in der man begonnen hat, darüber nachzudenken, wie man dann auch so neue Biotope schafft, gar nicht so ganz genau verstanden hat, wie man neue Biotope schafft.
Genau, es war viel Learning by Doing. Es ist auch, man hat auch sehr stark darauf gesetzt, dass sich Tiere von allein ansiedeln. Also man hat nicht extra ausgesetzt. Dann aber auch geschaut immer, dass man es ein bisschen so austariert, weil natürlich so die Frage von Neophyten, also so quasi Eindringlingen, die diese ursprüngliche Pflanzen verdrängen, immer virulent auch ist. Oder wenn Leute dann Zierfische in den Teichen aussetzen, ist das auch nicht so optimal für die Biodiversität. Also das, sicher viel Learning by Doing, reagieren. Und es ist auch immer weiterentwickelt worden. Es gab auch in den letzten Jahren einige EU-geförderte Ökologieprojekte auf der Donauinsel. Zum Beispiel hat man auch zwei Windräder errichtet, die helfen sollen bei einer natürlichen Bewässerung der Teiche. Die Teiche auf der Donauinsel haben ja keine Verbindung zum Grundwasser, müssen also künstlich mit Wasser versorgt werden. Das haben ursprünglich hauptsächlich Dieselaggregate gemacht, und jetzt können da diese Windräder einen Teil ökologisch übernehmen. Oder man hat auch mit unterschiedlichen Mähmethoden experimentiert, und seit den 90ern rasen regelmäßig zum Beispiel im Norden der Insel Schafe, die als besonders rasenschonende Mähmaschinen gelten, wenn man so will.
Gibt es in der Ausstellung ein Objekt, wo du das Gefühl hast, da bist du besonders froh, dass du das gefunden hast im Zuge deiner Recherchen?
Oh, da gibt es ganz viele. Das ist jetzt schwierig, so ein Lieblingsobjekt herauszuziehen. Aber es gibt so zwei große Objekte, die mir am Herzen liegen. Das eine ist das große Modell, das man in der Mitte des zweiten Kapitels zur Planungsgeschichte sieht. Das ist ein 11 Meter langes Modell der Donauinsel aus dem Jahr 1979. Das stand damals quasi am Ende des Wettbewerbs, und da hat quasi die Stadt Wien der Öffentlichkeit dann dieses Modell im Wiener Messepalast als Ergebnis der Planungen und als Grundlage für die Ausführungsplanung präsentiert.
Das ist wirklich toll, das ist riesig. Also dieser ganze Raum, das nimmt diesen ganzen Raum ein. Und rundherum habt ihr so ein ganz tolles System gemacht, wo man sich dann so hoch auf so eine Treppe hochstellen kann und dann mit einem Ferngucker auf dieses Modell runterschauen kann.
Ja, es war uns halt wichtig, irgendwie zu, also, nochmal diese Dimensionen des Projekts erfassbar zu machen. Man sieht die Donauinsel auf diesem Modell aus 79, also 11 Meter langem Modell, schon auch sehr recht konkret in ihrer heutigen Form. Mhm. Natürlich fehlen viele Dinge noch, die später dazu gebaut worden ist. Die Donauinsel war zwar offiziell 88 dann fertiggestellt, aber weitergebaut und verändert wird ja bis heute. Und was man auch gut sieht vielleicht und was vielleicht noch virulenter ist, als die Insel selbst ist, wie sehr sich das städtebauliche Umfeld um die Insel verändert hat seit den 70er Jahren und wie viel dichter und bebauter die Stadt geworden ist.
Mhm. Auch auf der anderen Seite der Donau.
Genau.
Ja. Was ich besonders mögen habe, war zum Beispiel ein Foto, wo jemand badet, also so eine Badeliege aufstellt, mitten in der größten Bauphase. Also du siehst nur einen aufgeschütteten Sandhaufen, nichts, keine Pflanze, nichts rundherum und eine Person liegt da in der Badehose auf einer Liege mit einem Sonnenschirm.
Ja, das ist ganz spannend, dass sich die Wienerinnen und Wiener die Baustelle schon während des Baus angeeignet haben und einfach dort baden waren. Man merkt auch, dass sie während des Juryprozesses und während der Bauphase die Stimmung in der Bevölkerung ein bisschen zu drehen beginnt und man neugierig ist auf diese Insel und sie selbst zu erobern beginnt. Wir haben auch Gespräche mit einem der Baustelleninspizienten der Donauinsel geführt, der gesagt hat, uns hat eigentlich gar nicht gestört, wenn die Leute uns bei den Bauarbeiten begleitet haben. Wir haben uns eigentlich darüber gefreut, solange sie uns nicht direkt vor den Bagger gekommen sind. Und die Leute haben auch dieses klare Grundwasser, was da zutage getreten ist, geschätzt. Also das war schon sehr schön zu sehen, wie dieses in Aneignung nehmen schon während der Bauphase passiert. Ist auch von der Stadt dann unterstützt worden. Es ist auch jeder Teilabschnitt, der eröffnet worden ist, mit einem eigenen Fest gefeiert worden, mit Musik und Gastronomie. Das sind schon, wenn man so will, auch ein bisschen die Wurzeln vom Donauinselfest später. Also die Stadt hat einerseits versucht, über Bewerbung und natürlich auch zur Verfügungstellung entsprechender Freizeitinfrastrukturen das neue Areal attraktiv zu machen, aber die Bewohner haben es auch von sich aus schon entdeckt und genutzt.
Mhm.
Also es gibt auch diese wilde Nutzung quasi, die wir aus dem alten Überschwemmungsgebiet haben, setzt sich auch ein bisschen schon in der Bauphase von der neuen Donauinsel fort.
Ja, das ist irgendwie ein schönes Bild, dass sich die Leute einfach die Räume nehmen, die es halt gibt. Gibt es für dich auch so ein historisches Objekt oder einen Zeitungsartikel oder irgendeine Postkarte oder so, wo du das Gefühl hast, da wird sowas deutlich über etwas, was dir wichtig ist an dieser Entstehungsgeschichte?
Meinst du jetzt aus dem Überschwemmungsgebiet oder aus der Donauinsel?
Ganz egal. Ich glaube, wenn man ich habe das Gefühl, wenn man so eine Ausstellung kuratiert, dann gibt es Objekte, die sind einfach wichtig, weil die müssen da sein und die stehen für was, was wichtig ist für die Ausstellung. Und dann gibt es vielleicht Objekte, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, das spricht mich einfach an. Oder das finde ich super, dass das da ist, einfach weil es vielleicht auf einer anderen Ebene was erzählt, was jetzt nicht nur quasi ein Dokument ist und eine wichtige historische Geschichte dazu erzählt.
Also generell fand ich viele Fotofunde zum alten Überschwemmungsgebiet sehr spannend. Aber das alte Überschwemmungsgebiet als Freizeitareal weiß man noch wenig. Das ist viel schlechter beforscht als zum Beispiel die Geschichte des Praters, obwohl sehr viele Leute das genutzt haben. Wir haben auch im Museum einen Gesprächskreis mit Seniorinnen und Senioren und haben mit denen auch über das alte Überschwemmungsgebiet gesprochen und die haben dann uns erzählt, dass man zum Beispiel, wenn man kein Geld fürs Gänsehäufel gehabt hat, dann ist man ins Überschwemmungsgebiet gegangen. Also auch noch einmal so dieses konsumfreie Moment und also auch dieses gegen Verbote agieren, dass man gezettelt hat, dass man Fußball gespielt hat, obwohl es illegal war und eben auch klandestine politische Treffen, vor allem im Austrofaschismus und der NS-Zeit. Und da hat es mich sehr gefreut, immer wenn wir da Fotos gefunden haben, die ein bisschen diese Nutzungsvielfalt aufzeigen und auf einfach diese Bedeutung in der Alltagskultur. Da könnt ihr gar nicht sagen, was mein Lieblingsfoto ist. Aber wir haben zum Beispiel auch bis zuletzt eben Fußballfotos gesucht, obwohl wir wissen, dass das so eine Fußballtradition hat, das Areal. Aus Berichten gibt es wenig Fotos und wir haben dann last minute noch ein Privatfoto gefunden, das zum Beispiel die Fußballtruppe von Willi Resetaritz zeigt, die auch immer im Überschwemmungsgebiet trainiert haben. Und das ist so ein Gruppenfoto, wo alle Leopold Kratz T-Shirts aus dem Wahlkampf 1973 tragen, das sehr lustig ist. Ja.
Mhm.
Wir legen in der Ausstellung auch ein Erinnerungsalbum vom ehemaligen Kustos des Bezirksmuseums Floridsdorf auf. Der hat noch einmal so Fotos versammelt vom alten Überschwemmungsgebiet anlässlich des Beginns der Bauarbeiten. Und dieses Album legen wir auch digital zum Blättern auf und haben es als Anlass genommen, daneben ein Album für Besucherinnen aufzulegen, wo sie selbst noch ihre Erinnerungen ans Überschwemmungsgebiet festhalten können, beziehungsweise vielleicht ihre Kinder oder Enkel, die noch Erzählungen haben aus der Familie, wie das Überschwemmungsgebiet wahrgenommen worden ist. Und zu unserer großen Freude ist dieses Album schon fast vollgeschrieben und wir erfahren da ganz tolle Geschichten, wie die Leute das genutzt haben. Da gibt es dann zum Beispiel so Geschichten von Menschen, die erzählen, dass sie an heißen Tagen Wasser in Kanister abgefüllt haben und dann unter den Badegästen eben Wasser verkauft haben. Und viele kleine Alltagsgeschichten vom Picknickausflug, vom Badeausflug. Und also man spürt einfach, wie verankert dieses Gebiet in der Stadt war und das für uns noch Möglichkeit, noch einmal so einen schlecht beforschten Ort, einen bislang so ein bisschen unterbelichteten Ort der Wiener Stadtgeschichte, weil er auch verschwunden ist, so ein bisschen wieder zu beleuchten.
Er ist auch aus der Erzählung verschwunden, finde ich. Also weil in meiner Erzählung oder in meiner Vorstellung von diesem Donauinselgebiet war davor kein Mensch dort.
Also man kennt ja auch die Luftaufnahmen von diesem leeren Gebiet. Also es gibt viele, viele, viele Luftaufnahmen, die einfach diesen unverbauten Streifen zeigen und der von oben halt sehr leer ausschaut. Aber wenn man dann die Fotos von unten sieht, sieht man, dass es da einfach auch gewuselt hat. Also schon um 1900 an heißen Sommertagen, da tausende Menschen waren. Es gab auch improvisierte Strombäder um 1900, aber die meisten haben eben wild gebadet dort. Also wir haben da wirklich tausende Menschen, die das Areal genutzt haben, sich auch mit Trampelpfaden ein bisschen eingeschrieben haben. Es gab auch Formen der städtischen Erschließung dieses Areals in Form von Brückenabgängern, von Straßenbahnen, Verbindungen, von Bootsfähren. Und ja, wir haben da ganz vielfältige Erinnerungen, auch zum Beispiel an den Flughafen, den es im Überschwemmungsgebiet gegeben hat. Also es gab schon in den 20er Jahren einen improvisierten Flughafen, wo Linienflüge nach Wien und Budapest weggeflogen sind für ein paar Jahre. Später in der Nachkriegszeit gab es dann einen Segelflughafen vom Askö und wir haben zum Beispiel ein Foto in der Ausstellung, wo man noch einen jungen Buben stolz vor einem Segelflieger sieht, so kurz bevor die Donauinsel gebaut worden ist, so auch diese Bezüge zu diesem Flugfeld, also so diese ganz vielen unterschiedlichen Alltagsbezüge zu diesem Areal fanden wir spannend, weil man da hier auch wirklich so Verbindungslinien ziehen kann zur Nutzung der Donauinsel jetzt.
Du wusstest das davor, vor dieser Ausstellung, dass dieses Überschwemmungsgebiet so ein wichtiges Gebiet auch war?
Ich wusste es durch erste Publikationen von Matthias Marschik, mit dem wir auch für die Ausstellung zusammengearbeitet haben und der uns auch noch einmal einen größeren Beitrag für unser Buch, das wir begleitend zur Ausstellung gemacht haben, geschrieben haben. Wir haben dann einerseits auf Matthias Marschiks Material zurückgegriffen, aber selber noch einmal umfassend weiter recherchiert. Und ja, also ich bin da sehr stark reingekippt in dieses Areal, über das ich selber vor diesem Ausstellungsprojekt bis auf die Artikel von Matthias Marschik wenig wusste und finde, das ist eigentlich eine große Entdeckung, wo man auch viel, viel weiter forschen kann.
Was mich vielleicht schon auch interessieren wird, ist die Frage, ob du so ein bisschen erzählen kannst, wie die Donauinsel jetzt international wahrgenommen wird, weil für mich ist das so ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, das muss so einzigartig sein in so einer Stadtentwicklungsgeschichte. Aber vielleicht ist es das auch gar nicht unbedingt.
Ich glaube, dass die Donauinsel schon in vielerlei Hinsicht einen herausragenden Status hat. In Gesprächen mit Magistratsabteilungen, die auch für die Donauinsel zuständig sind, haben wir immer wieder erfahren, dass es bis heute viele Delegationen aus anderen Städten gibt, die sich anschauen, wie Wien diesen Hochwasserschutz hingekriegt hat, was natürlich sehr spezielle Vorbedingungen hatte, weil einfach auch der städtische Grund und Boden und Bundesgrund und Boden dafür vorhanden war. Ich denke, so ein großer konsumfreier Raum ist auch eine Besonderheit international. Also wir haben quasi 42 Kilometer kostenlos zugängliches Ufer auf der Donauinsel, also zur Donau und zur neuen Donau hin. Wenn man das zum Beispiel vergleicht, das ist ein Vergleich, den Bruno Domani, einer der Beteiligten der Jury und lange Koordinator der Donauinsel, immer betont, wenn man es vergleicht mit der Küstenlinie des Wörthersees, die in etwa gleich lang ist, dann sind dort nur ca. 10% öffentlich zugänglich. Also das auch schon eine besondere Qualität. Was sicher auch herausragend ist, ist das Donauinselfest, das bis heute eines der größten kostenfreien Open-Air-Festivals in Europa, vielleicht sogar in der Welt ist. Also da die Donauinsel sicher ein Sonderstatus, was sicher auch ein Sonderstatus ist, dass wir da mitten in der Stadt 8 Kilometer FKK-Strand haben, was einfach auch mit der langen FKK-Tradition an diesem Areal zu tun hat und auch sicher damit, dass dann hartnäckige FKK-Badende, die den Verlust ihrer Badeplätze im Überschwemmungsgebiet bedauert haben, wie Valoli so Unterschriften gesammelt haben und hier Klinkenputzen gegangen sind und gesagt haben, wir brauchen FKK-Plätze. Auch hier waren auch magistratsintern schon angedacht, aber auch das ist sicher eine Besonderheit, die viele Gäste auch irritiert, wenn sie die Donauinsel besuchen, dass da auf einmal so viele Nacktbadende sind.
Vor allem, dass es auch so offiziell deklariert wird, genau, oder? Ja. Also es gibt ja wirklich einen Strich und da steht ab jetzt ist Nacktbaden erlaubt.
Genau, es gab auch, glaube ich, im Vorfeld viele Überlegungen, ob es das braucht oder nicht, auch Gegner dieser klaren Markierungen, aber es hat es dann offensichtlich zwecks Regulierung doch irgendwie gebraucht.
Ja, toll. Vielen Dank für diese Ausstellung, muss ich sagen. Es ist wirklich extrem spannend, da durchzuspazieren und einerseits so einen historischen Blick auf die Donauinsel zu kriegen, dieses Riesenbauprojekt zu verstehen und dann doch so viele Einblicke in einzelne Personen zu kriegen oder Nutzungen zu kriegen und so nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür zu kriegen, wie Menschen einfach sich so Stadtraum so nehmen. Weil jetzt ist es klar, dass man auf die Donauinsel fährt und dass die einfach zur Verfügung steht. Aber dass das so viel damit zu tun hat, wie Menschen das einfach sich genommen haben, finde ich für mich jetzt einfach eine wahnsinnig schöne Erkenntnis auch aus dieser Ausstellung.
Das freut mich sehr. Ich denke, ich glaube, es ist beides. Es ist wirklich auch einerseits viele Bemühungen aus dem Projekt heraus, selbst es dann gut zu gestalten und andererseits dann die Aneignung der Menschen selbst und die weitere Pflege des Areals. Also ich glaube, ein Thema, was wir nicht angesprochen haben, ist so auch die Frage des Klimawandels, der natürlich auch der Donauinsel zusetzt und dass es natürlich sehr viel Pflege und Weiterentwicklung auch braucht, damit diese Insel auch in Zukunft als grüner Freiraum gut funktionieren kann. Mhm. Also hier spielen so viele Kräfte zusammen, dass es im Alltag gut funktioniert.
Ja. Aber jetzt ist es so klar, dass diese Insel so wertvoll ist und dass die erhalten bleiben muss, glaube ich. Also ich glaube, es wird niemand in Frage stellen, dass dieser Freiraum, auch diese Grünfläche, einfach der Stadt riesengroße Lebensqualität bietet. Und dass der Weg dahin aber ein langer war, das kann man sich in der Ausstellung anschauen, würde ich sagen. Also große Empfehlung noch. Weißt du genau, bis wann sie geht?
Bis 30. August 2026 ist die Ausstellung zu sehen. Ja. Vielen Dank für die Wertschätzung für dieses Projekt.
Danke auch.